Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Ich möchte euch heute etwas über den Schwarzspecht erzählen. Damit fangen wir noch nicht an. Wir fangen erstmal damit an. Ich weiß nicht, ob ihr, wann ihr den Podcast hört, aber es ist bei mir jetzt 2025 und ich habe jetzt mit Sophia Kimmich 2 Exkursionswochen vom Nabu Ruhr in der Oberlausitz gemacht. Und das hat so gut geklappt und wir mögen uns so sehr, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mehr zusammen und höchstwahrscheinlich auch konstant. Und das heißt, nächstes Jahr wird es 2 Exkursionswochen geben, eine so im Sommer, Frühsommer und eine im Herbst. Und das soll auch so weitergehen. Da gibt's die Ausschreibung schon, das könnt ihr euch auf unserer beiden Homepages anschauen. Links dazu gibt's in den Shownotes. Und dazu werden wir vermutlich auch 2-mal im Jahr, dies hier einmal, einen Stadtwildnis-Termin machen. Das werden 2 Tage sein, ein Wochenende. Dieses Mal in Essen-Mülheim, dann nächstes Jahr auch in Berlin oder in Leipzig, wo wir darüber sprechen und uns natürlich auch live anschauen. Was gibt es eigentlich für Tiere in den Ballungsgebieten? Wie leben die da vielleicht unterschiedlich von ihren sonstigen Habitaten? Was haben die miteinander zu tun? Was haben die mit uns zu tun? Was für Spuren findet man da? Sowas alles. Wie stört man sie vielleicht auch nicht? Genau, das vielleicht am Anfang. Und jetzt aber zum Schwarzspecht. Wieso Schwarzspecht? Wieso nicht Buntspecht? Wieso nicht Grünspecht? Wieso nicht Spechte allgemein? Nun, ich weiß auch nicht warum, aber der Schwarzspecht hat mich immer schon ziemlich fasziniert. Der ist auch eigentlich ein netter Specht, nicht so sehr häufig jetzt wie ein Buntspecht zum Beispiel, aber da wo er ist, ist er eigentlich gut wahrnehmbar über die Spuren, die man findet und weil er auch sehr, sehr, sehr typische Geräusche macht. Dazu vielleicht gleich mehr. Er ist groß. Also der größte Specht in Europa, ungefähr so groß wie eine Krähe, auch ungefähr so schwarz wie eine Krähe, ein bisschen schlanker vielleicht, und hat so eine rote Kappe auf dem Kopf. Sieht auch wirklich schön aus. Naja, und sein Wert für die Ökologie macht sich im Schwerpunkt, also neben einigen anderen Dingen daran fest, wie er Höhlen baut. Also, dass er natürlich ein großer Vogel ist, der vergleichsweise große Höhlen baut. Und die können auch wieder von verschiedenen anderen Tieren genutzt werden. Und da schwankt jetzt die Zahl in der Literatur, das, was man so kennt, das schwankt so zwischen 40, 50 oder also eigentlich wurden schon mehr als 60 Tierarten beschrieben, die diese Höhlen nutzen, also zum Zeitpunkt, wenn sie noch Höhlen sind. Also, das geht dann los bei Fledermausen, über Baummarder, hin zu Enten, Singvögeln, Dohlen, Wespen, Hornissen und auch Fliegen zum Beispiel, also auch verschiedenen Insekten. Und man muss sich das so vorstellen, dass das nicht eine Höhle ist, in der jetzt ein Tier wohnt. Und wenn das Tier, wenn der Schwarzspecht da nicht mehr wohnt, dann zieht der nächste ein und bleibt da drin. Und dann ist die Höhle immer noch die gleiche Höhle. Also, sondern durch das Wohnen, durch das Brüten, werden Pilze eingetragen, zum Beispiel über den Schnabel der Vögel. Es gibt natürlich Bakterien, da wird reingekotet, da ist Feuchtigkeit, da sind Milben, Parasiten, die auch an die Vögel rangehen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Höhle verändert sich. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel auch mal eine Hohltaube eine Spechthöhle besetzt. Und wenn die früh genug da ist, kann es auch sein, dass die sich gegen den Schwarzspecht durchsetzt. Also, dass er dann in eine andere Höhle auszieht. Also, es ist nicht so, dass in der Schwarzspechthöhle immer nur ein Schwarzspecht brütet und dass er, weil er so einen großen Schnabel hat und auch so groß ist, immer so einen Konflikt um eine Höhle gewinnt. Dohlen zum Beispiel sind auch manchmal in der Überzahl. Das ist auch so eine Sache. Ja, Und die Höhle verändert sich dann. Also da fängt zum Beispiel an, das Dach, die Decke dann ein bisschen einzufaulen, wird höher, dann ist sie irgendwann für den Schwarzspecht, aus welchem Grund auch immer, mag er sie da nicht mehr und zieht aus. Also und dann kann es sein, dass es Fledermäuse gibt, die genau das interessant finden. Also über dem Einflugloch ja so eine Kuppel innen drin, die weggefault ist. Da hängen die dann dran und haben zum Beispiel Tagschlafplätze. Die koten dann aber unten die ganze Höhle voll. Also die hängen da und koten die ganze Zeit. Und irgendwann ist die Höhle so voll, dass auch das für die Fledermäuse nichts mehr ist. Dann kommen Insekten rein, für die der Kot wieder interessant ist, die den abbauen. Und so weiter und so weiter. Ne? Also das fault aus, das sieht immer anders aus, entwickelt sich verschiedene Bakterien, Pilze, Insekten, alle möglichen Tiere sind da in verschiedenen Zusammenhängen unterwegs und ja, das ist eigentlich so eine kleine Welt, die sich ständig verändert. Und so kommt es am Ende auch dazu, dass so viele Tiere diese Höhlen nutzen. Irgendwann geht es auch so weit, also es kann sein, dass an einem Baum mehrere Höhlen sind, die übereinander liegen. Manchmal sagt man dann dazu Flöte, weil es so aussieht, dass dann so mehrere Löcher wie auf so einer alten Zehflöte oder so nebeneinander liegen und man darauf spielen kann. Und wenn das so durchfault, dass die Höhlen sich miteinander verbinden und sogar oben vielleicht der Baum abgebrochen ist und dann der Durchbruch erfolgt, dann entsteht ein sogenannter Kamin. Also dann ist das Dach oben nicht mehr dicht. Das heißt aber nicht, dass das keinen Wert mehr hat. Also nach wie vor ist das ganz wichtig. Ganz viele Tiere finden da drin ja, Nahrung oder Schutz vor allen Dingen. Und selbst wenn der Baum irgendwann mal tot sein sollte und abbricht und auch der Kamin offen ist, dann sind trotzdem diese Höhlungen wie auch Nahrungsspuren, zu denen ich später nochmal komme, also wenn der Schwarzspecht zum Beispiel im Totholz, aber auch im Krankenholz nach Nahrung sucht, entstehen auch Strukturen, in denen zum Beispiel Zaunkönige dann auch Nest bauen können oder auch Schutz finden, wenn gerade das Wetter nicht gemütlich ist. Ja, wenn ich schon gerade dabei bin, was mit den Höhlen passiert, dann klingt das jetzt so, der Schwarzspecht baut eine Höhle und dann fängt es an zu faulen und irgendwann fällt der Baum um. Ganz so ist es nicht. Also Bäume können sich auch wehren, kräftige Bäume haben genug Kraft, um auch Wundgewebe zu bilden, um halt Schutzbarrieren aufzubauen im Baum gegen die Pilze. Und ich habe auf dem Greifvogelsymposium, was alle 4 Jahre in Halberstadt ist, also so ein großer Kongress der Greifvogel- und Eulenforscher, gab es einen Vortrag von Eulenforschern. Ich meine aus dem Hainich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es ging um den Raufußkauz. Und die haben seit 40 Jahren eine Buche dort kartiert, also wo auch Käuze dann drin gebrütet haben, in den Schwarzspechthöhlen. Und der war immer noch vital. Also da waren mehrere Schwarzspechthöhlen in einer Buche und die Buche hat das überlebt und ist da nicht irgendwie krank von geworden. Also das ist vielleicht so ein ganz schönes Beispiel dafür, wie gut das am Ende auch für den Wald sein kann, weil es halt die Biodiversität fördert, weil viele Tiere davon profitieren und übrigens auch manche Bäume. Nicht nur, dass sie damit klarkommen, sondern Ameisen werden gefressen, die zum Beispiel kranke Bäume befallen. Ne? Also das ist dann auch wieder eine positive Wirkung. Aber genau, zurück zu den Höhlen. Wie gesagt, es gibt Bäume, die kommen damit sehr gut zurecht, wenn sie kräftig genug sind. In vielen Fällen nimmt der Schwarzspecht übrigens gerne Buchen und er ist meines Wissens der einzige Specht, der das macht, der in halbwegs gesunde Buchen oder in gesunde Buchen überhaupt Höhlen bauen kann. Das ist ein sehr hartes Holz. Der Vorteil, also wieso macht er das, ist vermutlich, also so nimmt man an, dass es auch für Prädatoren, also für Baummarder, für Waschbären, schwieriger ist, da hochzuklettern, weil die Rinde, die Borke, ist halt recht glatt. Und so ist Das ist ein Schutz. Meist sind die Höhlen auch recht hoch, also so ab 8 Meter. Habe ich das früher mal gelesen. Ich kenne auch Quellen, die sagen ab 10 Meter unter dem ersten Ast. Meistens unter dem ersten Ast, also jetzt nicht immer unter dem Ast, aber tiefer als der erste Ast ist meistens die Höhle. Es gibt aber auch Höhlen und ich habe selber inzwischen auch welche gesehen, die tiefer liegen. Also Ausnahmen bestätigen wie da auch immer die Regel. Wir kommen gleich auch nochmal zu den Stimmen, aber an der Stelle vielleicht kurz etwas zum Trommeln. Das ist so ein bisschen länger als beim Buntspecht. Buntspecht macht ja, den hört man ganz häufig, eigentlich überall. Und das ist ein sehr schnelles, sehr hartes, perkussives Trommeln. Dauert immer knapp 2 Sekunden. Also wenn ich so 1, 2 zähle, wenn ich 2 sage, ist er eigentlich fertig. Das ist typisch. Also auch die Dauer ist manchmal artspezifisch. Beim Schwarzspecht ist die Dauer meines Wissens ein bisschen variabler. Ich merke auch, wenn ich ihn höre, dass er andere Trommeldauern hat, als in der Literatur beschrieben sind. Also bei mir sind es meistens 5, 6 Sekunden und ich finde kürzere und längere Werte in der Literatur. Also ich schließe daraus, entweder hier und da wird der Schwarzspecht falsch bestimmt oder das Trommel ist halt schon variabel. Und wichtig ist erstmal zu wissen, das Trommeln hat also nichts mit dem Höhlenbau zu tun. Das ist Revieranzeige. Genau, das hat eher die Funktion zu zeigen, hier, ich bin hier, das ist mein Terrain, sowohl an Nebenbuhler als auch an das Weibchen. Zu den Stimmen kommen wir gleich nochmal, wie gesagt. Wer Höhlenbau hört, der hört eher so etwas, ja, wie man vielleicht, wenn man mit einem Schraubendreher, mit so einem Werkzeug in Holz stechen würde, so ein bisschen, ja, so Bildhauergeräusche, vielleicht ohne Hammer. Das ist eigentlich gar nicht so laut. Es wird ja vom Schwarzspecht auch in gesundes Holz gebaut, was schon ein bisschen meistens mit Pilz befallen ist. Also die Vorgehensweise ist, es gibt erst ein Anpieksen meistens von Buchen, also wird ein paar Mal reingehackt und dann kommen Pilze dahin, die über einen Zeitraum von 1, 2, 3 Jahren das Holz da befallen an der Stelle und auch ein bisschen weicher macht. Und der Schwarzspecht weiß, wo er das gemacht hat und kommt dann im nächsten Jahr wieder und guckt, ob das Holz weicher geworden ist und fängt dann an zu bauen. Es wird auch angenommen, ich meine, es wäre auch nachgewiesen worden, dass der Schwarzspecht auch Pilzsporen schon am Schnabel hat, also sie direkt einträgt und es wird da auch über Symbiosen, also vom Pilz und vom Schwarzspecht, gesprochen. Ob das jetzt eine dauerhaft etablierte Symbiose ist oder nicht, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber ich finde den Gedanken erstmal ganz interessant. Ne? Also der Pilz hätte den Vorteil, er wird herumgetragen, er wird an neue Bäume transportiert und vom Pilz eingetragen in frisch geschlagene Wunden in der Borke des Baumes. Und der Schwarzspecht hat den Vorteil, dass der Pilz ihm die Möglichkeit gibt, in den Buchen, in dem harten Holz eine Höhle zu bauen, die ihn dann vor Prädatoren schützt. Gut, also er kommt wieder nach 1, 2 Jahren. Das Holz ist etwas weicher geworden, ist mit Pilzen durchsetzt und dann klingt es übrigens auch gar nicht so laut. Also selbst wenn er wollte, könnte er beim Höhlenbau gar nicht so laut trommeln, weil dafür braucht man halt trockenes Holz, was halt auch eine Resonanz hat. Also wer Musik macht und auch schon mal Percussion gemacht hat, der weiß ja, auch so Tonhölzer sind eigentlich trocken und hart häufig. Die müssen schwingen können. Und wenn viel Wasser drin ist, wie in einem lebendigen Baum, dann schwingt das erstmal nicht so gut, dann klingt das auch nicht so laut, da ist auch kein Hohlkörper drin und ja, hat nicht so eine Resonanz, ist also zum Trommeln nicht zu gebrauchen. So, also nach 2-3 Jahren, nach einem Jahr kommt der Schwarzschwicht wieder, fängt an, die Höhle zu bauen und dann baut er aber immer noch nicht die Höhle. Dann macht er erst eine sogenannte Initialhöhle. Also er hackt ein paar Mal in die Borke rein und es wird dann, ja, wie kann man sich das vorstellen, so ein paar Zentimeter tief, so eine Vertiefung und dann wartet er wieder. Ja, und so entsteht Stück für Stück, Jahr für Jahr, die ganze Höhle. Die kann am Ende auch 25 bis 40 Zentimeter tief sein, also geht erst ein paar Zentimeter so waagerecht hinein in den Baum und dann nach unten und da ist dann so eine etwas breitere Bruthöhle und man stellt fest, dass da, wo es kälter ist, ist die Bruthöhle auch tiefer. Was noch interessant ist beim Höhlenbau, ist der Eingang. Fichten sind und Tannen sind zum Beispiel so gebaut, dass sie die Feuchtigkeit nach außen leiten. Ne? Die Äste gehen so schräg nach außen runter. Das hat, glaube ich, den Grund, dass Schnee abgeleitet werden kann, dass wenn zu viel Schnee auf dem Baum liegt im Winter, dass der dann herunterrutscht und der Baum nicht zu schwer wird und abbricht. Die Buche steht eigentlich eher in Regionen, wo nicht so viel Schnee fällt, wie zum Beispiel in Sibirien oder Skandinavien. Die muss das nicht machen. Für die ist es wichtig, dass, weil sie häufig in so einem geschlossenen Wald steht, dass der Regen zum Stamm hingeleitet wird. Also wer mal aufpasst und, wie ich hoffe, auch bei Regen nach draußen geht und durch den Wald geht, wird feststellen, dass an den Buchen das Wasser den Stamm hinunterläuft. Das kommt genau daher. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, in dem Stamm ist die Höhle und da läuft das Wasser runter. Was ist die Gefahr? Genau, es wird nass, es gibt Wassereinbruch in der Bruthöhle. Und man hat festgestellt, also wenn man schaut, was sind Todesursachen für junge Spechte, dann ist das die häufigste, also weit häufiger, als dass der Waschbär oder ein anderer Predator kommt und die Jungvögel sich holt, wie jetzt ein Habicht könnte zum Beispiel auch tun. Und was macht der Schwarzspecht da? Was ganz Pfiffiges, er baut die Höhle so, dass das Wasser abläuft oder nicht hineinkommt. Also oben an der Oberseite, am oberen Rand wird so eine Tropfkante gebaut. Also da geht es so schräg nach vorne runter und der untere Rand wird auch abgeschrägt nach unten. Da gibt es eine Schräge, dass das Wasser ablaufen kann. Also oben wird das Wasser nach vorne geführt und unten aufgepasst, dass es nicht nach hinten läuft. Abgefahren, was die so können, was die Evolution so hervorbringt. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wie erkennt man eigentlich diese Schwarzspechtlöcher? Was sind so Spuren vom Schwarzspecht? Und die Löcher sind hochoval, meistens also ungefähr so groß wie ein Gänseei. Es ist aber nicht immer oval, es kann auch fast rechteckig sein. Also dass es richtig aus wie so ein Quader fast aussieht von unten. Das ist auch nochmal wichtig, dass Spechtlöcher, die Größe vor allen Dingen arttypisch ist. Das hat den einfachen Grund, kein Specht macht das Loch größer, als es sein muss. Also es ist nicht ganz atypisch, aber man kann anhand des Loches schon die Größe des Spechtes erkennen. Und dann gibt es weitere Hinweise, die ja auch Wahrscheinlichkeiten abbilden, mit der es vielleicht eine Art ist. Das ist dann, welcher Baum ist es, in welchem Habitat ist es, und so etwas. Und findet man andere Zeichen. Also beim Schwarzspecht glaube ich, ja, ist es glaube ich so 12 Zentimeter hoch und 6 bis 8 Zentimeter breit, eher 8 Zentimeter breit, glaube ich. Ich weiß gerade nicht auswendig, ungefähr Gänseei. Beim Grünspecht, was hier der nächstgrößere Specht in Deutschland ist, ist es ungefähr 6,5 Zentimeter im Durchmesser und eher rundlich, also manchmal ein bisschen hochoval, aber eher rund. Beim Grauspecht ist es noch ein bisschen kleiner und lasst euch auch von der Literatur nicht so weit in die Irre führen, dass man sich genau immer auf eine Quelle verlässt. Bei einigen steht dann zum Beispiel beim Grauspecht, das Loch ist hochoval, beim anderen steht es wäre queroval, beim anderen steht es wäre rund. Was lernen wir daraus? Es gibt alles. Ne? Also es ist kein Gesetz. Es ist eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Und dann muss man zum Beispiel wissen, der Grauspecht baut auch gerne in Weichhölzer oder auch teilweise in Totholz, in morsches Holz rein. So, ne, das kann einem schon wieder mit dem Habitat, wo er unterwegs ist, Hinweise geben. Buntspecht hier, der häufigste, ist so 4-4,5 Zentimeter groß, meistens eher rundlich, manchmal auch ein bisschen oval. Mittelspecht noch ein bisschen kleiner, 1/2 Zentimeter kleiner, häufig an Weichholzbäumen, Eiche und so weiter, manchmal auch an den Astunterseiten. Kleinspecht so 3 Zentimeter, auch Weichholz gerne, manchmal ganz oben in den Kronen. Also das ist artspezifisch, weil jeder baut nur so groß, wie er muss, weil alles andere ist Kraftaufwand und je kleiner das Loch, umso schwieriger natürlich für große Prädatoren hineinzukommen. Also das ist Schutz und Effizienz. Ja, zu den Rufen. Das war der Flugruf. Und der ist eigentlich mit keinem anderen mir bekannten Vogelruf aus Mitteleuropa zu verwechseln. Der Schwarzspecht tut uns sowieso den Gefallen, dass er eigentlich ruffreudig ist, häufig was von sich gibt, was auch sehr variabel ist. Und er hat aber auch einige typische Laute, die man recht häufig hört und wie gesagt, die auch einzigartig sind. Und der Flugruf gehört dazu. Also den macht er, wie der Name schon sagt, häufig, wenn er von Baum zu Baum fliegt. Eigentlich ein bisschen seltener, wenn er mal über große Flächen fliegt. Dann sehe ich ihn vergleichsweise auch häufig stumm unterwegs. Also es scheint auch eine Art Kommunikation zu sein. Hier bin ich, da fliege ich gerade hin in Bezug auf sein Revier. Bei dem Überqueren großer Flächen, wie gesagt, ist er eher still. Vielleicht, weil er ja da auch potenzielles Ziel ist für Habicht oder Wanderfalke. Aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht, wenn ihr da auch Beobachtungen habt, häufig Flugruf im Wald, stummer Flug eher über großen Flächen. Oder wenn ihr andere Beobachtungen habt, gerne schreiben, dann können wir das Bild vervollständigen. Der Flugruf wird auch manchmal etwas kürzer und schneller, wenn der Specht sich dem Höhlenzentrum nähert, also dem Kern seines Revieres, also der Höhle, in der er gerade gebrütet wird. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Auch, dass man vielleicht an der Stelle ein bisschen vorsichtig sein sollte und zur Brutzeit nicht stört, also ihm jetzt nicht irgendwie nachstellt. Dann habe ich nochmal Beobachtung gemacht, die für mich untypisch war. Man kennt das ja von Eichelherren, dass die zum Beispiel den Ruf des Mäusebussards sehr gut nachahmen können. Also so gut, dass ich manchmal auch noch getäuscht werde, obwohl ich jetzt seit vielen, vielen Jahren mich um Greifvögel kümmere. Und ich habe tatsächlich einen Eichelher auch schon mal gesehen, der den Flugruf des Schwarzspechtes nachgemacht hat. Also nicht so gut imitiert, dass es mich jetzt getäuscht hätte, aber doch so deutlich, dass es ganz klar zu erkennen war, was es sein sollte. Ja, das war der sogenannte Sitzruf, ist auch ein Revierruf, häufig auch in Verbindung mit dem Flugruf, wobei der ja schon wesentlich häufiger erfolgt in der Brutzeit. Der Flugruf wird auch häufig außerhalb der Brutzeit gehört. Und so hört man dann den Schwarzspecht von einem Baum zum anderen fliegen. An dem einen macht er einen Sitzruf, dann fliegt er los, dann hörst du, wohin er fliegt und von da kommt dann der nächste Sitzruf. Und manchmal antwortet dann auch das Weibchen. Genau, das ist so eine Art Kontaktaufnahme, Revier, Abgrenzung, hier ist mein Gebiet, so ein Signal ist das. Und auch dieser Ruf ist sehr typisch, sehr weit zu hören, auch sehr laut. und eigentlich nicht mit einem anderen Vogel zu verwechseln. Ja, das war der dritte Ruf, den ich euch vorstellen möchte. Ja, der wird auch als Gesang bezeichnet. Ja, ist auch stark im Kontext mit der Brut. Hat also sowohl mit Paarung zu tun, mit dem Vorspiel der Paarung, als auch Abschreckung von anderen Männchen. Und der ist auch eigentlich sehr typisch für den Schwarzspecht, aber vielleicht ein bisschen schwer zu unterscheiden von anderen Rufen. Wenn es euch tröstet, also ich habe mal bei einem Vortrag zum Thema Habicht mal verschiedene Rufe vorgespielt und da waren noch etliche, ja, auch Ornithologen, Naturschützer vom NABU, vom BUND und das war so ein kleines Quiz. Und dann habe ich den Ruf vorgespielt und den Habicht und den Sperber und den Grünspecht und den Mittelspecht, den Wenderhals und den Turmfalken und den Baumfalken. Das ist gar nicht so einfach. Nämlich, die haben alle solche Kiekser, Gickser, Reihen und da kommt es dann am Ende auf Details an. Und ich selber habe zum Anfang meiner Kartierarbeit, ich glaube, echt fast 2 Jahre gebraucht. Also 2 Brutsaisons, wie ist der Plural von Saison? Keine Ahnung. Um das richtig sicher im Wald hinzukriegen. Weil ich den häufig mit dem Habicht verwechselt habe. Das war wahrscheinlich auch noch mit dem Mittelspecht. Und ich habe mir dann immer über Apps die Tonreihen angehört und dann versucht zu merken. Und dann dachte ich, ja, ich hab's. Und dann bin ich im Wald und höre einen Vogel rufen und bin mir wieder unsicher. Und wie habe ich es am Ende geschafft? So wie ich mir das eigentlich immer jetzt merke. Ich versuche zu assoziieren. Also der Ruf klingt für mich wie. Na, und bei mir war der Habicht, halt, das habe ich woanders, glaube ich, auch schon mal erzählt, eine etwas rau klingende Quietschente, die gedrückt wird. Und die hat auch eine Tonfolge, die hinten nicht absinkt. Und der Schwarzspecht klingt für mich so ein bisschen holziger, manche sagen auch metallischer. Und hat halt, also kommt auch von unten hoch mit der Tonkurve, fällt hinten aber auch ab. Der Grünspecht zum Beispiel hat eine etwas kürzere Folge und die fängt oben schon an und hat ein deutlicheres Absinken am Ende und ist auch vom Frequenzbereich nicht so breit, also klingt, ist nicht so volltönend wie so ein Schwarzspecht, der für mich so ein bisschen klingt. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten noch kennt, wenn man so auf diese Tonhölzer geschlagen hat. Das waren so Percussion-Instrumente, einfach so Holzstäbe und die hatten auch einen Ton. Und so ein bisschen so ein tönendes Holz hat der Schwarzspecht für mich auch drin. Ja, und dann ist das, finde ich, eine gute Idee, sich so eine Stimme, egal ob es jetzt Schwarzspecht oder etwas anderes ist, beim Uhu habe ich es auch schon mal gemacht, wirklich anzuhören, wie klingt das genau, und dann versuche ich es nachzumachen. Und dann ist mir auch nicht so peinlich. Mir ist auch klar, dass das nicht so klingt wie das Original. Ich nehme mir das aber selber auf mit halt einem Voice Recorder, wie ich das mache, und höre mir dann wieder das Original an und höre dann wieder Nuancen oder Details, auf die ich vorher nicht geachtet habe. Aha, das ist ein anderes Tempo. Es ist am Ende noch so ein Schlenker nach oben drin. Hier klingt es rau, hier klingt es dunkler, hier klingt es muffiger, wie auch immer. Und so merkt man sich halt genau diese Details und kann da in Zukunft drauf achten. Und dann wird man auch feststellen, dass bei Vogelstimmen es überall auch regionale Unterschiede gibt und auch im Individuum. Aber dass so ein Charakter von so einer typischen Vogelstimme doch am Ende ganz gut zu erkennen ist. Ja, das waren jetzt 3 Rufe. Man muss dazu sagen, neben dem Trommeln und dem Hacken, also wenn der Specht nach Nahrung hackt oder an seiner Höhle baut, was ganz anders klingt, wie gesagt, als das Trommeln, gibt es viele, viele weitere Rufe, Warnrufe, Kontaktrufe, Battlerufe vom Schwarzspecht. Der ist sehr stimmvariabel, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, könnt ihr euch gerne mal mit beschäftigen. Gibt es auch gute Videos, ich werde vielleicht 2, 3 Stück dann auch verlinken. Ich mache übrigens auf meiner Homepage dann auch einen kurzen Beitrag über den Schwarzspecht, wo ihr ihn nochmal sehen könnt und wo auch vielleicht 2-3 Videos auch verlinkt sind. Also, dass ihr hier begleitend zum Podcast euch das nochmal anschauen könnt. Insgesamt muss man sagen, dass dieses territoriale Verhalten das Jahr über sich stark verändert. Außerhalb der Brutzeit sind die Schwarzspechte wirklich vergleichsweise tolerant. Da sage ich gleich vielleicht auch nochmal was zu. Da überlappen sich auch sehr stark die Reviere. Und mit Beginn der Brutzeit, der Balzzeit, werden sie streng territorial und verteidigen dann auch ihre Reviere. Dabei kommt es sehr selten eigentlich zu wirklichen Revierkämpfen. Das ist wie bei vielen Tieren, auch zum Beispiel bei Hirschen in der Brunft sieht man das ja auch. Es gibt eher so Rituale, die entwickelt wurden, die eigentlich den Kampf vermeiden sollen. Und bei den Schwarzspechten ist das so, wenn ihr das seht, dass so 2 Spechte sich so spiralig um einen Baumstamm hoch und runter treiben und dabei auch sehr engagiert den Kopf schwenken und ganz aufgeregt sind, dann kann das sein, dass das gerade so ein ritualisierender Revierkampf ist, der eigentlich dazu dient, dass einer irgendwann klein beigibt und sagt, der andere kann das sehr viel besser oder ist größer, stärker und dann abzieht und so nicht zu so einem wirklichen Kampf kommt, wo dann auch gehackt wird. Das ist wirklich sehr selten. Die Beziehungen der Schwarzspechte sind monogam, aber vor allen Dingen bezogen auf eine Saison. Also da hat ein Männchen jetzt nicht mehrere Weibchen oder ein Weibchen mehrere Männchen, normalerweise in einer Brutzeit. Aber es kann schon sein, dass sich das über das Jahr dann, also im nächsten Jahr, verändert. Aber in vielen Fällen ist es so, dass wenn die Brut erfolgreich ist, dass sich im nächsten Jahr auch wieder dieselben Tiere zusammenfinden. Das ist eigentlich eher die Regel, könnte man sagen. Ja, die Balzphase beginnt dann so im Februar, März und dann ist es so, dass gemeinsam auch eine Höhle entweder neu oder ausgebaut wird, begonnenen Höhle weitergearbeitet wird, die dann fast fertig ist, um die dann fertigzustellen. Man muss an der Stelle vielleicht sagen, dass so ein Schwarzspechtrevier ja in den meisten Fällen viele Höhlen hat. Also erstmal viele Höhlen in unterschiedlichen Bauzuständen, ne? Also dass die dann teilweise auch noch nicht fertig sind, aber es gibt auch fertige Höhlen, die zum Beispiel nicht mehr zur Brut benutzt werden, dann aber zum Beispiel als Schlafhöhlen. Männchen und Weibchen teilen sich das Brutgeschäft. Das Männchen brütet vor allem nachts und macht auch die Erstfütterung am Morgen und das Weibchen übernimmt dann die Tagesbrut. Und dann das jeweils andere Elternteil, wenn es nicht gerade auf der Nahrungssuche ist, nutzt es dann zum Beispiel auch Höhlen aus diesem Revierkomplex als Schlafhöhle zum Beispiel. Wenn also die Brutzeit ist so 12 bis 14 Tage, also wirklich schon ziemlich kurz, und die Nestlingszeit dann so zwischen 25 und 30 Tagen ungefähr. Das ist eigentlich auch nicht schrecklich lang und kann auch nicht zu lang sein, weil ja die Jungen immer größer werden. Irgendwann wird die Höhle zu klein und es ist, glaube ich, je nach Tiefe der Höhle auch ein Thema, dass irgendwann der CO2-Gehalt in der Höhle sehr hoch wird und es dann schwierig wird, an Sauerstoff zu kommen. Ne? Also da müssen die jungen Vögel sich dann nach oben strecken und da versuchen, an die frische Luft zu kommen. Also von daher ist die Zeit in der Höhle auch endlich. Danach ist es auch ganz interessant, wenn die Jungvögel die Höhle verlassen haben, dann teilt sich der Familienverband in 2 Gruppen. Also ein Teil der Jungvögel geht mit der Mutter, der andere Teil der Jungvögel mit dem Vater. Ja, das sorgt dafür, dass Konkurrenzdruck sinkt und auch, dass die Futtersuche insgesamt eine höhere Effizienz hat. Diese Phase, wo diese beiden Teile der Familie umherziehen und die Jungvögel quasi vom Altvogel geführt werden, dauert ungefähr 1 Monat. Da lernen die Jungvögel dann gute Nahrungsplätze kennen, aber auch die Kommunikation. Die üben dann auch diese Rufreihen schon und auch Trommeln. Vielleicht an der Stelle nochmal auf das Trommeln einzugehen. Wie gesagt, es ist aus meiner Sicht auch variabler, als es teilweise dargestellt wird. Und mit einem Blick in die Forschung wird vielleicht auch nochmal klar, wieso. Man hört manchmal in so Apps oder in Vogelstimmsammlungen, wenn es um das Trommeln vom Schwarzspecht geht, eine Trommelreihe. Das kann aber jetzt ja eine sein von einem Jungvogel, der das ausprobiert. Es kann auch ein Weibchen sein, die trommeln auch teils. Das kann von Männchen sein, die trommeln vielleicht wieder ein bisschen anders. Dann ist jeder Hohlkörper, an dem getrommelt wird, hat ja andere Schwingungen und auch anderen Charakter. Und dann haben Forscher herausgefunden, dass so im Schnitt 5 Trommelplätze von Männchen vor allen Dingen etabliert werden in einem Revier, die alle unterschiedlichen Charakter haben. Also man nimmt auch nicht nur Bäume dann, sondern auch schon mal eine Sirene oder Rohre, Straßen, Laternenpfähle oder so etwas. Also auch menschliche Infrastruktur, sofern in der Nähe und geeignet wird, auch benutzt. Und dann haben diese Trommelstellen, diese 5 Stellen im Schnitt, auch erstmal einen unterschiedlichen Charakter, aber auch eine unterschiedliche Funktion. Also mit dem Zeitpunkt, wo diese Phase des Führens der Jungtiere endet, so 4, kann auch 6 Wochen lang dauern, endet eigentlich die Brutzeit, die Brutphase. Und dann beginnt die Zeit im Jahr, wo der Schwarzspecht besondere Dinge tut. Nämlich der sonst so streng territorial ist und die Kernzone seines großen Revieres verteidigt, fängt an, ganz kooperativ zu werden. Also da werden Nahrungsquellen, also da die Reviere überlappen, sowieso immer ein wenig, während der Brutzeit aber viel weniger als außerhalb der Brutzeit. Und so kann es sein, dass eine gute Nahrungsquelle, zum Beispiel ein Ameisenhaufen, von 2 benachbarten Schwarzspechten genutzt wird und sogar kooperativ und miteinander. Und damit nicht genug, auch wenn Grün- oder Grauspechte da auch noch drin rumfuhrwerken, macht das den Schwarzspechten gar nichts. Das wird also alles toleriert. Das ist dann auch nochmal wichtiger für Grün- und Grauspechte, die ja auch Standvögel sind, also im Winter nicht wegziehen, weil bei hoher Schneedecke ist eigentlich nur der Schwarzspecht in der Lage, also da kann die auch 60, 80, 100 Zentimeter dick sein, die Schneedecke, und es kann sehr kalt sein, die Schneedecke kann auch ein wenig hart sein, dann findet der trotzdem die Ameisenhaufen und kann sie auch erschließen, das kriegen die anderen nicht hin. Aber wenn der Schwarzspecht schon mal die Vorarbeit geleistet hat, können die natürlich dann auch mit die Nahrungsquelle nutzen. Und an der Stelle vielleicht auch zur Nahrung des Schwarzspechtes, der ist im Allgemeinen, wurde auch immer gesagt und häufig geschrieben, ein Ameisenspezialist, also gerade für Wald, für holzbewohnende Ameisen, ich glaube Rossameisen vor allen Dingen, die gerne auch Fichten befallen mit Rotfäule. Die mag der ganz gerne. Und dann ist es meistens aber nicht so, dass der Schwarzspecht jetzt einzelne Ameisen nachstellt und die versucht zu kriegen, sondern der hackt halt die entsprechenden Baumstücke Totholz oder lebendiges krankes Holz auf, um an die Bauten der Ameisen zu kommen. Also meistens möchte er lieber die Puppen abernten, die dann leicht zu erbeuten sind und eine gute Eiweißquelle sind, als die einzelnen Ameisen versuchen zu erlegen. Das macht er dann weniger. Gibt's aber auch im Totholz, sind auch manche der Löcher, sind auch Nahrungslöcher, also dann hackt er ins Totholz, um da an irgendwelche Puppen zu kommen. So, was ich noch sagen muss, vielleicht für die Spurenleser unter uns, also das, was man an den Schwarzspechthöhlen sieht, also diese rechteckigen Strukturen, die sieht man dann auch an diesen Hackstrukturen auf der Nahrungssuche im Totholz oder im Krankenholz. Also sehr rechteckige Strukturen, teilweise lange Strukturen, das sind richtig so stollenartige Geometrien, die macht nur der Schwarzspecht. Also die kommen durch diese langen Späne dann auch zustande. Und wenn man so etwas sieht irgendwo, dann weiß man, hier gibt es Schwarzspechte. Ne, das ist also eigentlich ein sehr sicherer Hinweis. Muss man sich halt noch angucken, wie frisch ist das Ganze. ist das schon älter oder so, aber eigentlich ist das safe. Hier sind Schwarzspechte, wenn man solche Spuren findet. Ich stelle davon Fotos auch nochmal in den Bericht, dass man das sieht, auf meiner Website. So, also eigentlich ein Ameisenspezialist. Man hat aber gesehen, in Phasen von so Borkenkäferplagen, also kann der Borkenkäferanteil der Nahrung so um die 40% betragen. Also wirklich einen nennenswerten Anteil einnehmen. Und dann merkt man, dass eigentlich der Schwarzspecht doch vielleicht auch ein bisschen vielseitiger ist, als man vorher angenommen hat und sich an manche Dinge auch anpassen kann. Man sagt schon, er braucht... Er liebt eigentlich Buchenwälder, Altbuchenwälder, Mischwälder mit Buchenanteil, so mit 40, 50 Bäumen pro Hektar, über 40 Zentimeter Durchmesser. Das ist so das Alter, was er braucht. Das Dicke, die Dicke des Baumes, die er braucht, um darin Höhlen zu bauen. Dann auch ein paar Fichten dabei, nämlich genau für diese Ameisen. Dann fühlt er sich wohl. Man hat aber inzwischen auch festgestellt, dass er auch mit Fichtenwäldern und auch mit anderen Wäldern klarkommt. Ich habe also Schwarzspechte auch hier in den in den Monokultur Kieferforst in Brandenburg schon gefunden, wo jetzt nicht viel Laubwald dabei war. Da kommt er dann auch irgendwie zurecht. Jetzt in der Braunkohle Folgelandschaft, also wo gar nicht viel Althölzer sind, sondern eigentlich viele der Bäume maximal 40, 50 Jahre alt sind, sind auf einmal auch Schwarzspechte drin. So, und dann wäre zur Nahrung auch noch zu sagen, dass das natürlich auch eine saisonale Geschichte ist, wie bei fast allen Tieren. Es ist nicht so, dass das ganze Jahr über die gleiche Nahrung im Überfluss oder in hinreichender Menge zur Verfügung steht, sondern dass sich das ändert. Und so ist es auch beim Schwarzspecht. Also was ich erzählt habe mit diesen Holzameisen, das ist vor allen Dingen so ein Fall für Frühjahr und Sommer. Dann im Herbst sind es halt diese Käferlarven, Bockkäferlarven, die dann eine Rolle spielen. Und im Winter werden dann, wie gesagt, Ameisenhaufen aufgesucht und da geschaut, was da an Verwertbarem zu finden ist. Ja, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu den Nichtbrütern. Es gibt ja wie bei vielen Vögeln Brutpaare und weitere Vögel, die dort leben, die aber nicht brüten. Die streifen dann in einem größeren Gebiet umher, weil die können die Kerngebiete, die ja aggressiv verteidigt werden in der Brutzeit, nicht nutzen. Was interessant ist, ja, was vielleicht auch halbwegs typisch ist, sie sind hier so eine Art Reservepopulation für die Brutpaare. Das heißt, fällt ein Brutpaar aus, dann wird die Höhle, wird das Revier schnell wieder besetzt durch diese Nichtbrüter, die herumziehen. Und was in diesem Zusammenhang interessant ist, ist, dass während der Brutzeit sich die Nichtbrüter trotzdem an den Lautäußerungen im Revier beteiligen. Also sie trommeln und sie machen auch ihre Rufreihen. Und man vermutet, ja, vielleicht ist das eine Vorbereitung auf das Balzgeschehen im kommenden Jahr, schon mal, dass man sich bekannt macht dort. Weil, das hatte ich vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt, vielleicht angedeutet, diese Rufreihen und diese Trommelreihen sind auch individuell. Also die dienen auch der Erkennung des Individuums. Und das kann schon sein, dass das auch so eine Art individuelle Landkarte am Ende ergibt. Also wer ist eigentlich dort, wer zeigt sich wo und wann und wer trommelt wie und macht auf sich aufmerksam. Ja, in diesem Zusammenhang wäre auch noch zu erwähnen, dass die Kommunikation bei den Schwarzspechten lange noch nicht komplett ist, weil das wäre aber eigentlich ein eigener Podcast, auch die Gestik sehr, sehr vielfältig und differenziert ist. Ich hatte vorhin schon über dieses spiralige Verhalten an Baumstämmen berichtet, im Zusammenhang mit der Revierverteidigung. Was Ähnliches gibt es auch bei der Balz. Da spielen immer Kopfbewegungen eine große Rolle. Schnabel präsentieren, aber vor allen Dingen auch die rote Kopfplatte. Hat sicherlich eine optische Funktion, über große Distanzen da eine Wirkung zu entfachen. Und da gibt es zu verschiedensten Gelegenheiten, also sowohl was Paarbeziehungen angeht, als auch Interaktionen mit den Jungtieren, das Weibchen mit Flügelzittern vor der Paarung, Balzflug, der so sehr ruhig ist, fast schon so ein bisschen segelnd mit sehr, ja, so ein bisschen hektischeren, kurzen Flügelbewegungen. Also vielgestaltigste Gestik, die wahrscheinlich auch nur in Bruchteilen bisher erst wahrgenommen und verstanden ist, deutet einfach darauf hin, wie komplex das Sozialleben dieser spannenden Vögel ist. So, kommen wir vielleicht nochmal zu ein paar Wechselwirkungen mit anderen Tieren. Und ich habe mir jetzt mal so einen kleinen Vierklang ausgesucht. Schwarzspecht, den Baummarder, den Waschbär und den Habicht. Zwei Vögel, zwei Säugetiere. Was haben die eigentlich miteinander zu tun? Wenn man da gründlich drüber nachdenkt, kommt man darauf eigentlich eine ganze Menge. Der Schwarzspecht, wie gesagt, nimmt eine zentrale Rolle ein in dem mitteleuropäischen Waldökosystem dadurch, dass er vor allen Dingen auch diese Höhlenbauaktivität hat und da begehrte Nistplätze schafft und Lebensräume. Die werden zum Beispiel auch vom Baumarder und auch vom Waschbär genutzt. Ne? Der Baumarder nimmt sie als Ruheplatz und auch der Waschbär schläft gerne in diesen Höhlen. Gleichzeitig ist aber auch der Schwarzspecht, also mögliche Beute vom Baumarder und auch vom Habicht und auch vom Waschbär, der sich vielleicht mal junge Spechte aus den Höhlen nimmt. Also was wieder zu Anpassung am Nistverhalten des Schwarzspechtes geführt hat. So ist es nicht zufällig so, dass die Höhlen ja so 25 bis 40 Zentimeter tief sind, weil das ist genau dann die Tiefe, wo es für einen Habicht nicht mehr möglich ist, an die Jungvögel dran zu kommen mit den Krallen. Also eine der Jagdvarianten des Habichts besteht im Direktanflug auf das Spechtloch und ein da reingreifen und zum Reichen selbst die langen Habichtbeine nicht, um an die Jungvögel zu kommen, wenn die nicht gerade unvorsichtig sind. Dann sind auch so verschiedene Nischen entstanden. Also der Schwarzspecht baut seine Höhlen gerne, wie gesagt, in großer Höhe an glatten Buchen und aber auch in Buchenwäldern, die eher ein bisschen gelockert sind. Also wo auch das Jungholz, also von der Waldverjüngung nachwachsende Buchen, Ahorn, noch nicht so hoch gewachsen ist. Man vermutet da einen Zusammenhang mit den gut springenden Baummarder. Baummarder können 3-4 Meter weit springen von Baum zu Baum. Und wenn jetzt so ein Loch, ein Spechtloch zum Beispiel in der Höhe von 12 Metern ist und das Jungholz wächst schon 5-6 Meter hoch, dann wird die Höhle von Schwarzspechten meistens nicht mehr genutzt. Man nimmt dann genau aus diesem Grund, weil es eine Art Steighilfe für Baumarder ist. Baumarder können zwar auch glatte Borke hochklettern grundsätzlich, also die nutzen die Bäume in der ganzen Höhe von unten bis zur Krone, aber dennoch findet man sie nicht häufig an Buchen, die dann eher so ein bisschen solitär stehen, ein bisschen abseits stehen, wo nicht diese Kletterhilfen unten schon sind. Da gehen sie dann nicht so gerne hoch und da gibt es offensichtlich besseren Schutz. Dann ist es aber auch so, dass Höhlen nur ein paar Jahre lang von Schwarzspechten genutzt werden, manchmal auch im Wechsel. Da ist eine Hypothese, eine Möglichkeit auch, dass es daran liegt, dass diese Höhlen dann natürlich immer bekannter werden, so für den Baumarder, aber auch für den Habicht. Also Prädatoren lernen natürlich gute Nahrungsquellen kennen und suchen sie dann hinter auch immer wieder regelmäßig ab, um zu checken, ob es da was zu holen gibt. Und so ist eine Strategie dann auch, die Höhle zu wechseln. Ja, der Habicht, wie gesagt, übt Prädationsdruck auf den Schwarzspecht aus, aber nicht nur, sondern der holt sich durchaus auch mal Jungmarder. Also spielt da auch eine Rolle in der Population der Baumarderentwicklung. Und am Ende der Waschbär ist ja eine Neozoe, also ein neu eingebürgerter Bewohner hier der Ökosysteme. Und da gibt es an vielen Stellen jetzt noch keine Gleichgewichte. Was auf jeden Fall zu bemerken ist, es gibt einen höheren Druck auf diese Höhlensysteme. Ne? Also wie viele Höhlen stehen eigentlich für wen zur Verfügung? Da macht der Waschbär zum einen durch diese Nutzung als Tagschlafplatz, macht er Druck auf die bestehenden Systeme, als auch natürlich dadurch, dass er durchaus auch sich gerne Jungvögel oder Eier stiehlt, wenn er denn drankommt. Wobei jetzt der Waschbär auch genau eigentlich grob borkige Bäume bevorzugt als Schlafplätze. Also er geht eher so an Eichen oder Pappeln oder so, da geht er eher hoch und übernachtet dann entweder oben in den Astgabeln oder auch in größeren ausgefaulten Höhlen. Wie wichtig diese Höhlen wirklich sind für die Ökosysteme, konnte man in Bornholm, der dänischen Insel in der Ostsee, beobachten. Ich glaube, das war Mitte der 60er Jahre, da gab es wieder ein Schwarzspechtbrutpaar dort und innerhalb von etwa 20 Jahren waren es, glaube ich, über 30 Brutpaare, die dann am Ende, ich glaube, 2000 Schwarzspechthöhlen gebaut haben und infolge dessen gab es wieder Zuwachs an Dohlen, an Hohltauben, an Raufußkauz. Und das sind natürlich immer die offensichtlichen Tierarten. Interessant wäre natürlich auch mal eine Studie, was das eigentlich für die Insektenwelt dann für Folgen hat. Und auch für solche Tiere wie den Kleinspecht, ne? Weil der partizipiert ja auch davon, zum Beispiel, wenn eine Schwarzspechthöhle ausfault, dann eine Insektenfauna, also neue Insektenarten an diesem faulen Holz partizipieren und da leben und der Kleinspecht wie der Mittelspecht sind dann eher Tiere, die oberflächlich die Insekten von der Borke ablesen, die hacken jetzt nicht so im Holz rum und die haben natürlich auch ihren Vorteil von so einem neuen Mitbewohner. Interessant, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wäre auch nochmal der Fall Konflikt um diese Schwarzspechthöhlen. Da kann man schon sagen, da gibt es so eine Art Rangordnung und wichtig ist zum Beispiel auch zu sehen, so eine frisch gezimmerte Höhle, die ist natürlich noch nicht angefault, die ist noch ziemlich gesund, die ist gut in Schuss, die ist auch besonders begehrt, also die würde vom Schwarzspecht eher dann nochmal heftiger verteidigt werden. Also da ist es so, dass Dohle, Marder, Raufußkauz und Waldkauz sind schon richtige Höhlenkonkurrenten, wo der Schwarzspecht im Regelfall, wenn es wirklich um Konflikte geht, wirklich weicht und dann in eine andere Höhle ausweicht. Wo er sich durchsetzt, ist häufig Hohltaube, Star und kleinere Singvogelarten, andere Spechtarten. Also also die kommen gegen den Schwarzspecht nicht an. Wobei auch die Dohle eigentlich dann nur am Waldrand erfolgreich ist, weil sie selten jetzt mit einer Gruppe im Wald, im tiefen Wald zu sehen ist. Also das gibt's eigentlich nicht. Von daher das vielleicht auch nochmal zu relativieren. Spannend ist zum Beispiel auch noch die Strategie der Hohltaube, die manchmal, wenn der Schwarzspecht seine Höhle verlassen hat, direkt danach, also manchmal am Tag danach, die Höhle bezieht und da Nistmaterial einträgt, vermutlich, um so der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Also wenn zur frühen Brutzeit des Schwarzspechtes schon hier die Konflikte gekämpft sind, na, dann kommt die späte Hohltaube nochmal rein und nutzt die klaren Verhältnisse und brütet schnell da drin. Na, so ist das zu verstehen. So, ja, das soll's fürs Erste vom Schwarzspecht gewesen sein. Man kann sich, wie das jetzt vielleicht angedeutet hat, noch viel mehr damit beschäftigen. Da gibt es viele, viele Fragen, die noch zu beantworten sind, wenn man nur allein an die Sprache denkt und sich anschaut, wie rudimentär da bisher die Auswertungen sind, obwohl das schon so eine populäre, wichtige und schon eher gut erforschte Vogelart ist im Vergleich zu vielen anderen. Trotzdem sind viele, viele Fragen noch offen. Jetzt zum Schluss bin ich ein bisschen in auch so ökologische Zusammenhänge eingestiegen, auch nur sehr oberflächlich. Da werden auch noch viele Fragen zu beantworten sein, vor allen Dingen, weil man sich jetzt mit ein wenig Fantasie vorstellen kann, dass es da zu Veränderungen kommt. Ihr wisst selber, wie sehr die trockenen Jahre, wie sehr der Klimawandel den Buchenwäldern zu schaffen macht. Und da ist natürlich die Frage, wie gut kommen jetzt eigentlich die Buchen mit der Hitze zurecht? Da gibt es schon Grund, an der einen oder anderen Stelle pessimistisch zu sein und auch zu sehen, da gibt es viele Veränderungen und damit auch für die Verfügbarkeit von Höhlen. Na, also wie wird sich das verändern? Wie viele Höhlen werden wann wo noch zur Verfügung stehen? Wie wird dann der Druck auf die Höhlen Auswirkungen haben auf diese Zusammenhänge? Ich habe jetzt gerade nur 4 Arten kurz beleuchtet und nur kurz gezeigt, dass es da überall Zusammenhänge gibt. Wie gesagt, also teils 60 Tierarten in den Schwarzspechthöhlen nachgewiesen, darüber hinaus ja noch im Ökosystem noch viel mehr, also auf dem Stamm, unten an den Hackspuren passiert auch einiges, also und über diese Zusammenhänge ist halt noch viel zu wenig bekannt. Also viel, viel Grund, sehr neugierig zu bleiben, sich diese Fragen zu stellen, zu beobachten und vor allen Dingen auch, wenn es um Politik geht, vorsichtig zu sein, wenn jemand mit sehr einfachen Antworten um die Ecke kommt. Ich sag nur so viel, man hört jetzt immer wieder auch bei dem Thema Waldbrand, ja, wie unverantwortlich manche wären, weil sie das Totholz im Wald liegen lassen. Und da gibt's aber andere Forstwirtschaftler, die jetzt eher über Naturschutz und Waldökologie und nicht so über Forstwirtschaft nachdenken, die sagen, du musst eigentlich Unterholz, du darfst die Wälder nicht so aufräumen, weil sie die Feuchtigkeit auch im Boden halten. Also das ist auch nochmal viel komplexer, aber da werden auch manchmal einfache Botschaften durch die Gegend posaunt, die vielleicht auch nochmal kritisch zu hinterfragen sind und die natürlich auch wieder irgendwie eine Auswirkung auf die Spechte haben, weil die brauchen auch genau dieses Unterholz, dieses Totholz, diese Ameisen. Denkt dran, diese Nahrungsverfügbarkeit über das ganze Jahr ist wichtig und das soll es dazu gewesen sein. Jetzt ist Schluss mit dem Schwarzspecht. Bis bald. Schreibt gerne Kommentare oder auch eure Begegnung mit Schwarzspechten, eure Fragen mir zu und bis zum nächsten Mal.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.